Vor Weihnachten hatte ich schon mal so eine Mini-Predigtserie. Das wäre jetzt wirklich sehr, sehr anspruchsvoll, wenn ich fragen würde, worüber. Das weiß natürlich kein Mensch mehr. Das kann nur der Pastor wissen und auch nur er nur, weil er ja alles auf seiner Festplatte gespeichert hat. Da ging es ja um das Thema Warten und da sind wir so das erste Kapitel vom Kolosserbrief durchgegangen. Kolosserbrief Kapitel 1 und ich möchte den Faden von damals, von vor einem halben Jahr, wieder aufnehmen und bei Kolosser 2 weitermachen. Der Schatz, der unserem Leben Bedeutung gibt. Ist das nicht eine schöne Schatzkarte? Das ist aus der Originalausgabe von Die Schatzinsel von Robert Louis Stevenson. Ja, so eine Schatzkarte, die möchte man gerne haben. Sollte nur echt sein, natürlich, klar und vollständig. Ich lese den Predigttext, Kolosser 2, Vers 1 bis 7. Da schreibt Paulus an seine Freunde in Kolosse, er schreibt aus dem Gefängnis, aus der Gefangenschaft in Rom: Ich möchte allerdings, dass ihr wisst, wie sehr ich mich für euch einsetze. Ich kämpfe gleichermaßen für euch wie für die Leute in Laodicea. Und genauso kämpfe ich für alle anderen, die mich nicht persönlich kennengelernt haben. Es geht mir darum, ihnen im Herzen Mut zu machen, dann können sie in Liebe verbunden bleiben und in allem zu umfassender Einsicht gelangen, denn sie sollen das Geheimnis Gottes erkennen. Christus. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Das sage ich, damit euch niemand durch seine Überredungskünste täuschen kann, denn auch wenn ich körperlich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch. Ich sehe mit Freude, wie geordnet alles bei euch zugeht und wie unerschütterlich euer Glaube an Christus ist. Ihr habt Christus Jesus, den Herrn, angenommen, richtet also euer Leben an ihm aus. Ihr seid doch in ihm verwurzelt und gründet euch als Gemeinde ganz auf ihn. Ihr werdet gefestigt durch den Glauben, so wie er euch gelehrt wurde, und habt allen Grund zur überschwänglicher Dankbarkeit. Ich muss einige Worte sagen zu dieser Bibelübersetzung. Es ist nicht die Luther-Übersetzung oder Gute Nachricht oder Elberfelder oder ähnliches, sondern es ist die Basisbibel. Die Basisbibel hat den großen Vorteil, dass sie endlos lange Sätze auflöst in kurze Sätze. Und das ist sehr hilfreich, gerade wenn man sich mit den Briefen des Paulus beschäftigt, denn so im O-Ton sind es oft Sätze, die über eine halbe Seite gehen. Und da kapituliert man dann schon schnell mal. Also Basisbibel, kleiner Tipp, wer da ein bisschen Geld ausgeben möchte, der bekommt da wirklich ein kleines Schätzchen. Der Schatz, der unserem Leben Bedeutung gibt. Ja, was gibt unserem Leben Bedeutung? Wir kommen ja von der EM her. Ich werde keine Analyse des Spiels geben, da würde ich mich nur lächerlich machen. Aber es ist doch so, 16 Mannschaften aus ganz Europa kommen zusammen, um die Ehre zu kämpfen, Europameister zu sein. Und das gibt so einem Land dann eine gewisse Bedeutung und der Mannschaft natürlich sowieso und erst recht denen, die die Tore geschossen haben. In dem Text hier bin ich allerdings bei dem Ausdruck Schätze in Vers 3 hängen geblieben. Es ist hier so fett gedruckt ganz oben in Vers 3. In ihm, also in Christus, sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Wer will, kann es in seinem Flyer, in seinem Handzettel unterstreichen. Wer einen Schatz findet, der ist etwas. Der darf nach aktuellem Recht die Hälfte für sich behalten. Ein bisschen anders ist es mit Schätzen, die archäologisch wertvoll sind. Dann wird es ein bisschen komplizierter, aber sonst ist er ein gemachter Mann. Schätze haben mich als kleinen Jungen so fasziniert, dass ich gedacht habe, so bei uns hinter unserem Schuppen, da könnte ein geeigneter Platz für einen Schatz sein. Und ich habe da angefangen zu graben. Ich habe sehr tief gegraben, aber leider keinen Schatz gefunden. Nach einem Tag musste ich das Unterfangen dann sein lassen. Schatzfunde haben von jeher die Fantasie angeregt von Autoren. mit einem Schlag vom armen Schlucker zum Millionär und was kann man nicht alles für Abenteuer erleben. Kennt jemand Schatzgeschichten? Schatzgeschichten aus der Literatur oder aus dem Film? Schatz vom Silbersee, ja, ja, ein Klassiker. Ja, der Graf von Monte Cristo. Aha. Nicht mehr? Ja, wurde gerade schon gesagt. Schatz im Silbersee. Indiana Jones. Fluch der Karibik. Die Schatzinsel, die ja auch schon hier, also eine ganze, ganze Menge. Und immer wenn so etwas rauskommt, dann ist das ein Stoff, der Leute anlockt und die kommen dann. Schätze kommen auch in der Bibel übrigens vor. Einige. Jesus verwendet das Bild vom Schatz im Acker, um zu erklären, wie es im Himmelreich zugeht. Im Himmelreich ist es keineswegs irgendwie langweilig und trocken, sondern aufregend, wie wenn jemand einen Schatz findet. Mein erster Punkt ist, ich habe da freigelassen, schätze den Schatz. Schätze den Schatz. Paulus schreibt, sie sollen das Geheimnis Gottes erkennen, Christus. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Ein Schatz ist dadurch gekennzeichnet, dass der rechtmäßige Eigentümer nicht mehr zu ermitteln ist. Der ist entweder gestorben, weil ja der Schatz auch schon ein paar hundert Jahre da begraben liegt, oder eben man kann ihn nicht mehr aufspüren, der ist vertrieben worden oder so. Wer also einen Schatz findet, kann ihn behalten. Ist herrenlos, wenigstens zu 50%. Was war das schön, als kurz nach dem Krieg dieser Frachter mit Apfelsinen vor der Küste Schleswig-Holsteins gekentert ist. Apfelsinen über Apfelsinen wurden angetrieben. Was für eine Freude für die Bevölkerung. Ja, konnte sich jeder bedienen und mitnehmen. Wer nun aber Christus findet, weil er ihn in sein Leben aufnimmt, der hat damit, wenn ich das jetzt ernst nehme, was hier steht in Vers 3, der hat damit alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis Gottes bekommen, zumindest potenziell. Gewaltig. Vielleicht ist uns das gar nicht so bewusst, was wir an Jesus so haben. Dann wird es Zeit, dass wir es schätzen lernen. Dann wird es höchste Zeit, dass wir es schätzen lernen. Den Kolossern, also den Einwohnern von Kolosse, es sind keine kolossalen Leute gewesen, aber die wohnten halt da in Kolosse und denen in Laodicea, war das jedenfalls nicht klar, was sie an Jesus hatten. Und deswegen hat Paulus das in seinen Brief geschrieben. Macht euch das klar. In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Denn Kolosse und auch Laodicea waren philosophieverseuchte Städte. Also da galt Erkenntnis etwas und man suchte Erkenntnis überall. Es gab philosophische Schulen und wer da was drauf hatte, der galt was in der Stadt. Und Paulus schreibt, in Christus sind diese Schätze verborgen. Christus lebt in uns. Er ist nicht nur bei uns, sondern er ist in uns. Ist uns das überhaupt klar, was das bedeutet? Es bedeutet Vergebung. Wenn er es mit uns Sündern aushält, bedeutet das Vergebung. Genauso dringt er natürlich, wenn er in uns ist und mit uns unterwegs ist, uns dazu. Nun, ich habe dir vergeben, nun vergebe du auch. Es bedeutet Teilhabe an Gottes Familie. Ich bin bei Gott, dem Vater, zu Hause. Es bedeutet ewiges Leben. Es bedeutet auf der alltäglichen Ebene das Ende eines der Grundprobleme der Menschen, nämlich der Langeweile. Mit Jesus ist nie langweilig, ist nie irgendwie überdrüssig. Im Grunde leben wir ja im Überfluss. Wir haben in Hemsbach haben wir nicht so diese großen Probleme, die es in anderen Städten gibt. Es gibt in ganz bescheidenem Ausmaß Kriminalität, aber die meisten haben Arbeit Und wir leben im Überfluss. Die wirklich großen Probleme gibt es woanders. Aber es gibt so eine gewisse Überdrüssigkeit, habe ich manchmal so das Gefühl. Alles ist da, wir müssten also wirklich aus dem Häuschen sein vor Glück, hier bei uns in der Stadt, und du guckst in die Gesichter und denkst, es ist so viel Grimmeligkeit, so viel Verdruss da, ein emotionales Völlegefühl. Wir ballern uns zu mit Medienkonsum, weil wir die Ruhe nur ganz schwer ertragen können, nur keine Muße, denn da könnte uns unsere innere Leere ja so bewusst werden. Aber wenn Jesus in uns wohnt, dann füllt er diese Leere aus. Wenn er in uns wohnt, dann bedeutet das, dass wir immer mit ihm unterwegs sind. Er teilt sich uns mit. Meistens gebraucht er die Bibel dafür. Ich habe das schon sehr oft erlebt. In vielen Situationen redet er zu mir. Er gibt mir eine neue Perspektive für mein Leben und er lehrt mich, die Dinge anders wahrzunehmen wie vorher. Ganz anders. Viel Dankbarkeit entsteht auch. Wer Jesus in sich hat, ihn aufgenommen hat, der nimmt Gott, den Vater, ganz anders wahr. Nicht mehr so als Polizisten oder als alten Opa. Der nimmt die anderen ganz anders wahr, seine Mitmenschen. Und er nimmt sich selber ganz anders wahr, als er es sonst tut. Wir bekommen einen neuen Zugang zu unserer Umwelt, in einem Wort. Die Angst wird kleiner, die Liebe wird größer. Die Werte kommen in die richtige Ordnung, die sortieren sich neu. Wir können mit viel mehr Dingen in unserem Leben etwas anfangen, wo wir vorher denken, ist überflüssig. Die Langeweile hat keine Chance. Nicht mal im Wartezimmer beim Doktor ist Langeweile. Und nicht mal im Stau auf der A5, Rolf. Du stehst oft im Stau, hast du mir erzählt. Aber selbst da hast du keine Langeweile, weil Jesus bei dir ist. Jesus ist da. Er lebt in uns und er herrscht über alles. In ihm sind alle wirklichen Schätze, Schätze, die was zählen, verborgen. Jeder Tag kann Schatzfund sein. Wir sind eigentlich sehr reich, wenn wir Jesus schon angenommen haben. Und wir haben sogar den Auftrag, den Schatz zu schätzen. Das ist der Auftrag der Anbetung. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen. Lieben heißt doch Wertschätzung ihm entgegenbringen. Wir freuen uns über alles, was Christus für uns ist. Frage, was ist er für dich? Hast du dich heute schon darüber gefreut, dass er in dir lebt? Dem Paulus ist nicht nur wichtig, Menschen zum Glauben zu führen. Er war so eine Art Wanderprediger, hat Gemeinden gegründet. Aber ihm war das auch wichtig, dass sie die Schätze, die er ihnen gegeben hat, dass sie die auch schätzen, dass sie die wahrnehmen. Damit ist es nicht langweilig und nicht mehr lahm, auch in der Gemeinde nicht. Dafür kämpft er und setzt sich ein. Also schätze den Schatz. Und zweiter Punkt, das könnte man auch sagen, schütze den Schatz. Paulus schreibt, das sage ich, damit euch niemand durch seine Überredungskünste täuschen kann. Ich sehe mit Freude, könnte man hier ein Allerdings reinschieben, ich sehe allerdings mit Freude, wie geordnet alles bei euch geht und wie unerschütterlich euer Glaube an Christus ist. So groß ist der Schatz, sind die Schätze, die wir Tag für Tag in Christus haben. Aber sie sind auch sehr gefährdet. Das macht ja gerade den Reiz der Schatzgeschichten aus, wie gefährdet der Schatz ist. Da gibt es irgendwelche Schurken, die wollen einem Teile der Schatzkarte abjagen. Und so geht es hin und her. Im Leben ist es auch so. Achtung, wer einen Schatz hat, muss aufpassen, dass keiner kommt und ihn wegnimmt. Und das ist die Lage in Kolosse, in Laodicea, Laudenbach, in Hemsbach und anderswo. Laudenburg kann man nicht sagen. Mit Kolosser 2 beginnt die Auseinandersetzung der Briefe mit den falschen Lehrern, die nichts anderes im Sinn haben, als den guten Christen da in dem Städtchen die Quelle ihrer ganzen Schätze wegzunehmen. Diese Lehre nannte sich Gnosis, also das ist das griechische Wort für Durchblick oder Erkenntnis. Es war eine Weltanschauung und die vermischte Gedanken aus allen Religionen und Ideologien, die es damals schon gab. So. Erkenntnis und Weisheit spielten, wie gesagt, eine ganz große Rolle für diese Leute. Das waren Schätze, auf die man damals aus war. Heute sind andere Dinge, auf die man aus ist. Damals eben Erkenntnis. Und diese Erkenntnisse, die glaubte man woanders zu finden als in Christus. In den alten Philosophen, in den ganzen Religionen. Vielleicht auch zusätzlich noch so ein bisschen als Anhang in Christus, aber nicht viel. Christus, schön und gut. Vielleicht ist er gut dafür, dass wir in den Himmel kommen. Damit hat sich's. Aber echte Bedeutung gaben dem Leben erst die Ideologie der Gnosis. Das wurde gelehrt. Und diese Richtung, die sickerte so langsam in die Gemeinden ein, erst so kaum wahrnehmbar und dann immer mehr. Und Paulus, der hört von dem Epaphras davon und er ist ganz erschrocken, er ist alarmiert und er kämpft um die Gemeinde. Er kämpft um die Gemeinde als Gefangener in Rom, 1000 Kilometer weg. Wie kann er um die Gemeinde kämpfen? Ich will es euch sagen, er betet für die Gemeinde. Gebet ist ein Kampf. Das ist nicht eben mal so Verrichten von ein paar Sprüchen, sondern wirklich ein Kampf. Paulus, dieser geniale Stratege, der macht das nicht so nebenher in seiner Fürbitte für die Gemeinde, sondern mit der gleichen Hingabe wie ein Trainer, der in der Nachspielzeit noch versucht, das negative Ergebnis zu drehen und alles nach vorne wirft. Wir können den Schatz schützen durch Gebet, durch Fürbitte und sollen das auch. Ich denke, dass Paulus eine Art Vorbild ist hier für uns. Da, wo Worte nicht mehr hinreichen, da kommt das Gebet immer noch hin. Gebet kann Gedanken beeinflussen. Gebet kann ein geistliches Klima auch beeinflussen. Und das nutzt Paulus aus. Er kennt die Leute nicht und er ist ganz weit weg, aber das Gebet reicht so weit. Er kämpft auch dadurch, dass er anfängt, mit den Leuten in Korrespondenz zu treten, ihnen einen Brief zu schreiben. War damals auch nicht so einfach. War nicht eben eine E-Mail, sondern eine ganz beschwerliche Art und Weise. Auch die andere Gemeinde, die in Laodicea, kriegt einen Brief. Den haben wir leider nicht. Der ist verschollen. Vielleicht findet den mal jemand. Das wäre ein echter Schatz. Er versucht, das Geheimnis Gottes zu lüften. Christus, das ist das Geheimnis Gottes. Das ist der Schatz. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und wir in Christus. Von Montag bis Sonntag und bis an das Ende der Erde. Er macht Mut, er ermahnt, er zieht alle Register. Er malt ihnen Jesus vor Augen, wie er es an einer Stelle schreibt im Galaterbrief. Er setzt sich mit den Ideologen der Gnosis auseinander. Alles, damit die Kolosser sich das nicht nehmen lassen, damit sie nicht das wieder verlieren, was sie schon gekriegt hatten. Da wäre alle seine Arbeit umsonst gewesen. Bedenken wir für uns selber, welche Erkenntnisse, welche Religionen, welche Anschauungen, vielleicht welche Lebensstile umwerben uns heute. Versuchen unser Herz zu füllen, da wo eigentlich Christus hineingehört, weil in ihm verborgen liegen alle Schätze der Erkenntnis und der Weisheit. Und wie verhalten wir uns da? Schwimmen wir einfach mit? Denken wir gar nicht groß darüber nach? Oder ist uns das sehr bewusst? Und wehren wir uns und schützen wir uns? Meinen wir, dadurch bereichert zu werden? Oder stehen wir dazu und sagen es auch, dass Christus allein genügt? Und dass mehr als Christus weniger als Christus wäre? Also erstens, schätze den Schatz. Zweitens, schütze den Schatz. Und drittens, nutze den Schatz. Richtet also euer Leben an ihm aus. Ihr seid doch in ihm verwurzelt und gründet euch als Gemeinde ganz auf ihn. Ihr werdet gefestigt durch den Glauben, so wie er euch gelehrt wurde. Und habt allen Grund zu überschwänglicher Dankbarkeit. Fast die beste Möglichkeit, den Schatz zu schützen, ist, den Schatz zu nutzen. Etwas damit anzufangen und ihn nicht einfach so in der Ecke liegen zu lassen oder ihn nur so irgendwie zu betrachten. Christus, die Schatzkammer der Erkenntnis Gottes. Er lebt in uns. Das ist der große 500-Euro-Schein. Wie kann das aussehen? In kleiner Münze, in Euro-Stücken, in 20-Cent-Stücken. Was kann man damit anfangen? Paulus sagt es in einem Sinnbild. Die Basisbibel, die interpretiert es so. Die sagt, richtet also euer Leben nach ihm aus. Im Original steht es ein bisschen anders. Das Original drückt es so aus. Seid mit ihm unterwegs. Wandelt in ihm, sagt die Lutherbibel. Also seid mit ihm unterwegs. Paulus denkt, dass sie es schon tun. Sie sind mit ihm unterwegs. Sie brauchen nicht ganz bei Null anzufangen. Er will nur, dass sie so weitermachen wie bisher. Es besteht die Gefahr, dass sie damit aufhören. Wir sind ja unser ganzes Leben lang unterwegs. Das Gehen, das Wandeln, das ist ein ganz universelles Bild. Jeder ist unterwegs. Wir sind immer woanders, immer andere Orte und Menschen, immer mit unterschiedlichen Situationen konfrontiert. Dieser ständige Szenenwechsel, der ist so alltäglich. Wir denken schon gar nicht mehr darüber nach. Nur leider bringen wir Jesus nicht mit allen Szenen unseres Lebens zusammen. Jesus kommt meistens nur in bestimmten Szenen vor, wie zum Beispiel jetzt hier, wo wir beieinander sind, unter uns. Ja klar, da sind wir mit Jesus unterwegs. Aber wie ist es, ja, vielleicht noch nach dem Gottesdienst beim Kaffee trinken, zu dem ihr übrigens alle ganz herzlich eingeladen seid. Ihr müsst auch was tun. Ihr blast und flötet, ihr braucht dringend Flüssigkeit. Aber wie ist es am Nachmittag? Wie ist es von Montagmorgen? Da gar nicht zu reden. Ein Experiment. Also ich bin mal angesprochen, mir wurde gesagt, gebt den Leuten doch mal eine Hausaufgabe mit auf dem Weg. Und okay, mache ich so, finde ich ungewöhnlich, danach gefragt zu werden. So, aber mach das mal. Tun wir doch einfach mal so, ob Jesus Montagmorgen dabei wäre. Ja, in Wahrheit brauchen wir es gar nicht so zu tun, er ist wirklich dabei. Nehmen wir das Bild auf, machen wir einen Spaziergang mit Jesus, halbe Stunde. Ein Spaziergang mit Jesus. Jesus ist in euch, er ist wirklich in euch. Und ihr geht durch die Straßen. Und es sollten bei dieser Hausaufgabe mindestens 2 Szenenwechsel dabei sein. Es ist eine Sache, einfach so mit Jesus unterwegs zu sein, vielleicht so mal im Gebet. Also macht tatsächlich mal einen Spaziergang, erstmal allein mit ihm. Dann kommt ihr an einem Laden vorbei vielleicht und kauft eine Kleinigkeit ein, vielleicht in einem Supermarkt. Haltet euch so 10 Minuten da auf, ihr seid mit Jesus da. Seid ihr schon mal mit Jesus im Supermarkt gewesen? Na immer, er ist mit euch da gewesen, aber fragt sich, ob ihr mit ihm da gewesen seid. Und dann vielleicht noch ein kurzes Hallo sagen mit dem Nachbarn. Und Jesus ist dabei. Macht das mal. Das ist die Hausaufgabe für die kommende Woche. Macht euch die ganze Zeit, diese halbe Stunde bewusst, Christus ist in mir. Paulus betont an dieser Stelle, wie stark und wie lebenswichtig die Verbindung mit Jesus im Alltag ist. Oder wie wichtig, wie stark die sein sollte. Seid in ihm verwurzelt. Die Blumen hier sind leider nicht mehr verwurzelt. Wenn ich wollte, könnte ich die hier ganz leicht rausnehmen. Mache ich aber nicht. Sieht so schön aus. Aber wenn ich mal versuche, ein Grasbüschel da draußen aus dem Rasen rauszuziehen, dann meistens habe ich da nur Gras in der Hand. Da habe ich gar nichts gewonnen. Diese Grasbüschel sind verwurzelt. Es ist gar nicht so einfach, die wirklich rauszukriegen. Und das trifft auf uns zu. Und das soll immer mehr auf uns zutreffen. Wir sollen auch gegründet sein, wie es hier steht. Wie ein stolzer Wolkenkratzer, 300 Meter hoch. Man fragt sich immer, wenn man das so sieht, warum kippen die Dinger nicht um? Weil sie ein starkes Fundament haben, tief gegründet sind. Gute Fundamente. Sogar bei einem Erdbeben kann nichts passieren. Gefestigt steht hier. Also unkaputtbar. Das kommt dabei heraus, wenn man mit Jesus unterwegs ist, wenn man das nutzt, diese große Sache, dass die Quelle aller Schätze der Erkenntnis und der Weisheit in uns drin ist. Und nicht zuletzt dann auch eine wahnsinnige Dankbarkeit, die dabei aufkommt. Ich weiß noch, Tante kam auf Besuch, war so klein, also nicht die Tante, ich. Und sie holte aus ihrer Handtasche so eine Tafel Schokolade. Sie brachte mal eine Tafel Schokolade mit, wenn sie mal auf Besuch war. Und ich so, klasse, gleich was naschen. Und bin schon abgezogen und habe schon Papier abgemacht. Und halt, halt, Kommando zurück. Wie sagt man richtig? Danke. Okay, ich hatte es drauf. Aber ich war nicht so richtig dankbar. Ich war so ganz bei der Schokolade, die ich richtig gut fand. Also meine Dankbarkeit war schon ausbaufähig damals. Ich hoffe, es ist besser geworden. Wer verwurzelt ist mit Jesus, den erkennt man an einer nicht anerzogenen, andressierten Dankbarkeit, sondern an einer ganz tiefen, von Herzen kommenden Dankbarkeit. Wer die Schätze, die Jesus ihm beschert, nutzt, der fließt über vor Dankbarkeit. Einfach auch, weil durch das Verwurzeltsein mit ihm die ganze Sicht der Dinge sich verändert hat. Reichlich dankbar, seid reichlich dankbar, quasi überfließend. Mehr als man es erwarten kann, überraschend dankbar, für alles dankbar. Nicht grollen, nicht klagen, nicht kritisieren. Dankbar sein heißt in jeder Situation noch etwas finden, wofür man wirklich dankbar sein kann. Ich habe dazu eine kleine Geschichte gefunden von einem alten, gläubigen, christlichen Professor, der eines Tages auf offener Straße überfallen worden war und ausgeraubt. Und nach dem überstandenen Schrecken, wo er dann wieder mit seinen Freunden zusammen war, da erzählte er seinen Freunden von 4 Dingen, für die er dankbar wäre. 4 Dinge, für bin ich richtig dankbar. Die sagten, wieso bist du für 4 Dinge dankbar? Gibt es doch nichts, um dankbar zu sein. Oh doch, sagt er. Erstens, ich bin dankbar, dass ich schon 80 Jahre alt bin und das erste Mal in meinem Leben überfallen worden bin. 80 Jahre ohne Überfall und dann ein Überfall, das ist doch nicht schlecht, oder? Zweitens, obwohl sie mein ganzes Geld geraubt haben, bin ich doch sehr gut dran, denn es war nicht sehr viel in meinem Geldbeutel. Drittens, obwohl sie mein Geld genommen haben, haben sie mich immerhin am Leben gelassen. Das ist auch schon was. Und viertens, ich bin dankbar, dass ich der Beraubte bin und nicht der Räuber. Versteht ihr, die Sicht hat sich verändert. Er hatte wirklich viel Grund, dankbar zu sein und war es auch. In vielen schwierigen Situationen könnte man auch fragen, warum sind nicht schlimmere Dinge passiert? Du könntest wesentlich schlechter dran sein. Und dann nicht nur auf das, was deiner Meinung nach fehlt, sondern auch auf all die Sachen, die Gott dir geschenkt hat. Seine Barmherzigkeit, seine Treue, die jeden Morgen neu ist, die Geborgenheit in deinem Zuhause, dass du ein bisschen Geld auf dem Konto hast, dass deine Kinder dich trotz allem mögen oder deine Eltern, was immer auf dich zutrifft. Es gibt so viel Grund, von ganzem Herzen dankbar zu sein. Und fang an zu danken. Jemand ganz Großes hat an dich gedacht. Amen.